Guten Morgen, Familie. Ich wünsche euch einen gesegneten Sabbat. Ich weiß gar nicht, was ich überhaupt sagen werde. Ich überlasse es dem Herrn, aber ich hatte keine Zeit, mich vorzubereiten in irgendeiner Weise zu sagen, was ich zu sagen habe. Aber einiges war mir im Kopf, das werde ich vielleicht zu Beginn mit euch durchgehen. Aber der Herr hat gesegnet, lasst mich euch nur das sagen. Er hat wundervoll gesegnet, die ganze Reise über in Jamaika hat er wundervoll seine Hand über uns gehalten und uns mit seinem Leben erfüllt, zu jeder Stunde und jeder Sekunde. Es war eine herrliche Erfahrung, das alles durchzumachen dort, dieses Land kennenzulernen, die Familie dort drüben kennenzulernen. Und vielleicht gibt mir der Herr einige Eindrücke nochmal in den Sinn, dass ich sie mit euch teilen kann. Aber was ich zuerst machen möchte, ist ein Wort in der Bibel mit euch lesen, was mir sehr wichtig geworden ist, auch auf der ganzen Reise. Es sind Römer 5. Und das Buch Römer, ganz besonders der 5. Kapitel, ist ein Kapitel, das uns sehr, nicht nur sehr bekannt ist mittlerweile, sondern ich denke auch, ich kann sagen, dass dieses Kapitel uns sehr lieb geworden ist. Römer 5. Hier möchte ich den Vers 19 lesen. Vers 18 oder 19, lass mich mal sehen. Ja. Vers 19. Lesen wir ab Vers 18. Wie nun durch die Sünde des einen die Verdammnis über alle Menschen gekommen ist, so ist auch durch die Gerechtigkeit des einen für alle Menschen die Rechtfertigung gekommen, die zum Leben führt. Jetzt kommt der wichtige Vers. Denn wie durch den Ungehorsam des einen Menschen die vielen zu Sündern geworden sind. Und jetzt kommt der Teil, den ich bislang noch nicht so klar beim Lesen betont habe und nicht so klar erkennen konnte. Aber jetzt erkenne ich umso besser. In diesen Versen steckt eine ganze Goldmine. Und wenn wir diese Verse wirklich durchgehen, Wort für Wort, und sie so betrachten wie das Wort des Herrn an uns, das Wort der Hoffnung an uns, dann finden wir sehr viel Botschaft in nur einem einzigen Vers. Und hier heißt es dann im zweiten Teil, so werden auch durch den Gehorsam des einen die vielen zu gerechten. Was Gott hier sagen möchte ist, dass unsere, davor sagte er, dass wir alle die Rechtfertigung erfahren haben, wir sind alle gerecht gemacht. Wie wurden wir denn gerecht gemacht? Und dann Vers 19 sagt, durch den Gehorsam des einen. Hier rückt die Schrift diesen Ausdruck Gehorsam in eine ganz andere Richtung. Seitdem ich Adventist geworden bin, war das für mich so ein zentrales Thema, Gehorsam. Gehorsam gegenüber dem Gesetz, Gehorsam gegenüber dem Wort Gottes. Und ich dachte immer, das ist der Weg, das ist der Weg. Also gehorsam zu sein, dem Wort Gottes gegenüber. Was ich lese, das muss ich umsetzen im Leben und das muss mit meinem Geist übereinstimmen und so weiter. Ist auch vollkommen richtig. Nur hier rückt der Herr in seine Gnade geführt. Dieses Wort Gehorsam in das richtige Licht. Denn hier heißt es, dass dieser Gehorsam nicht von uns kommt. Dieser Gehorsam hat nichts mit uns zu tun. Der Mensch ist nicht gehorsam. Der Mensch kann es auch nicht sein. Ich habe Eindrücke gewonnen. Ich habe Predigten, Botschaften gehört auf Jamaika. Ich kann es euch nicht beschreiben. Es war eine herrliche Gemeinschaft. Aber nicht nur das, sondern wie gesagt, die Botschaften waren aus einer ganz anderen Welt. Die kamen direkt vom Himmel her. Sie waren so herrlich. Ich hoffe, dass mir der Herr Weisheit und Kraft genug schenkt. Ich brauche das nicht zu hoffen. Ich weiß, dass er das tut. Ich hoffe, dass ich es annehme zu jeder Zeit, was er mir zu geben hat, damit so der Herr will ich es an euch weitergebe. Es ist herrlich, was der Herr dort eröffnet hat. Ganz neue Dimensionen im Verständnis über Gerechtigkeit durch den Glauben. Ich möchte aber nicht zu viel sagen, weil Diese Botschaften, die dort gegeben wurden, kamen als ein Paket an mich heran, als ein Ganzes. Und was ich da gehört habe, vertiefte mein Verständnis so sehr, dass unsere ganze Hoffnung in einer einzigen Person liegt. Und das ist Christus allein. Und das möchte ich heute Morgen betonen. Und deswegen, wenn wir sehen, dass dieser Gehorsam nicht von uns herkommt, sondern dass der Gehorsam von dem einen kommt, der eine war gehorsam. Ich meine, wenn ihr die ganze Bibelstelle betrachtet, ihr werdet, jeder ehrliche Bibelstudent, er sieht, worauf Paulus hinaus möchte. Er sagt die ganze Zeit, in Römer 7 erklärt er, dass der Mensch zwar möchte, er möchte es, er möchte das Gute tun und er sieht das Gesetz wohl. Und er erkennt, wie heilig das Gesetz ist, denn der Herr hat es ihm offenbart. Aber eins kann er nicht, er kann nicht gehorsam sein. Er kann tun, was er will, er kann es nicht. Deswegen musste Christus kommen. Nun, Christus schenkt uns den Geist des Gehorsams. Aber dieser Gehorsam kann nur aufrechterhalten werden, indem wir in Christus bleiben und er in uns. Denn nur dann kann er seinen Gehorsam in uns leben. Nun, was ich unbedingt betonen möchte, ist, es ist sein Leben. Geschwister, betrügen wir uns selbst nicht. Es muss sein Leben sein. Es gibt kein anderes Leben, das gehorsam sein kann. Es gibt kein anderes Leben, das gerecht sein kann. Es gibt kein anderes Leben. Jeder, der sagt, wir können dem Gesetz Gottes gegenüber gehorsam sein, er leugnet, dass Gott allein gut ist. Er leugnet das. Und das ist der Geist des Antichrists. Und das ist die ganze Idee in der New Age Bewegung, in den ganzen fernöstlichen Religionen. Suche das Gute in dir. Das Gute ist da. Du musst nur diszipliniert genug sein. Du musst dir so viel wie möglich Wissen aneignen, damit du belesen bist, damit du weise wirst. Und dann, wenn du weise wirst, dann musst du schauen, dass du das tust, was du als weise empfindest. Wisst ihr, hier höre ich das Echo von dem Baum der Erkenntnis des Lebens und des Todes. Als die Schlange sagte zu Eva, was sollte sie tun? Was hat Satan ihr geraten? Sie sollte von der Frucht essen. Aber warum? Habt ihr euch da schon mal Gedanken gemacht? Dass sie klug wird. Was sollte sie nämlich wissen? Was gut und böse ist. Mit anderen Worten, du brauchst nicht Gott. Du brauchst nicht dein Leben. Sondern du brauchst nur Wissen. Eva, sei nicht so dumm. Iss von der Frucht. Du wirst sofort erkennen, was gut und was böse ist. Und du wirst auf den Prinzipien des Lebens können. Du wirst wissen, was gut ist und was böse ist. Und auf deine Weisheit gebaut, kannst du im Leben voranschreiten. Du liest das Wort Gottes. Erkennst, was gut und böse ist, weil der Mensch die Fähigkeit hat. Eine Dummheit. Ein Trugschluss. Eine Lüge Satans, nichts anderes. Denn Gerechtigkeit steckt nicht in meinem Wissen. Gerechtigkeit steckt nicht in meinen Anstrengungen. Gerechtigkeit steckt nicht in meinem Gehorsam, denn es gibt keinen Menschen, der gehorsam ist. Sonst gäbe es überhaupt keinen Sinn dafür, dass Paulus sagt, dieser eine musste kommen, um gehorsam zu sein. Er musste kommen, um für uns gehorsam zu sein, weil wir es nicht können. Gesteht es euch ein. Ich bitte den Herrn, dass ich es jeden Tag eingestehen kann. Ich kann es nicht, ich kann nicht gehorsam sein. In dem Moment, wo ich mir das anmaße zu sagen, ich lese und ich befolge das Wort Gottes, in dem Moment ist mein Kopf auf dem Block und kann abgehauen werden. Das ist das riesige Problem. Und dann bin ich schon geistig tot. Der Punkt ist, dass Christus gehorsam war. In jedem Punkt, in absolut jedem Punkt, war Christus gehorsam. Warum? Weil er göttlich ist. Wir sind es nicht, deswegen können wir es nicht. Wir haben ein Leben und deswegen haben wir es ständig versucht zu betonen und die Bibel versucht es die ganze Zeit uns klar zu machen. Du Mensch, du kannst es nicht. Es ist ein Ding der Unmöglichkeit. Gott verlangt es von dir nicht. Und all die Adventisten, ich habe neulich eine Predigt gehört von einem Bruder aus Amerika, Morris Venden. Morris Venden ist ein Adventist, der Gerechtigkeit durch Glauben sehr, sehr stark predigt und ich habe einen sehr großen Segen daraus entnommen. Er versucht dort seine Lebenserfahrung auch zu zeigen und zeigt eben, dass sein Verständnis früher von Sünde so verkehrt war. Und er sagt, ich dachte immer, dass Sünde ist, das ist, was ich tue. Und Ja, ich habe versucht und versucht, und schon als er ein kleiner Junge war, hatte er ständig Streit mit seinem Bruder. Und er konnte das nie gut machen. Er hat immer gestritten mit seinem Bruder. Er wollte es nicht, aber er hat gestritten. Und er hatte, so sagt er, 7 Todsünden. 7 Sünden, von denen er ganz genau wusste, dass das bewusste Sünden sind, die er tut und plant jeden Tag. Und das ist der normale Mensch. Er hat nur sein normales Leben gelebt. Jeder Einzelne von uns hat Todsünden, Lieblingssünden, die wir tun. Und er wusste, er muss einen Weg finden, und das Wort Gottes hat ihn inspiriert. Es hat ihn motiviert, dass er versucht, es besser zu tun, und er konnte es einfach nicht. Er hat Sünde Nummer 1 überwunden, und er ging über zu Sünde Nummer 2, und wo er bei Sünde Nummer 3 angekommen war, ist Sünde Nummer 1 schon wieder zurückgekommen. Und er konnte einfach nicht, es kam immer wieder zurück, und er sagte, was bin ich für ein Nichtsnutz, was bin ich für ein kraftloser Mensch, was ist mit mir los? Und dann ist er zum Adventismus gekommen, und ich weiß nicht, ob er darin aufgewachsen ist, aber sein Verständnis war, er muss versuchen, besser zu sein. Und eines Tages hörte er von einem Nicht-Adventisten die rettende Botschaft über Gerechtigkeit durch Glauben. Und ist dann zu der Stelle gegangen und hat eben diese Stelle versucht. Vielleicht gehen wir da mal hin. 1. Johannes. 1. Johannes, Kapitel 3. Denn es ist eine sehr wichtige Passage. Kapitel 3 und Vers 4. Hier heißt es, wer Sünde tut, der tut auch Unrecht. Und Sünde ist das Unrecht. Es ist sehr interessant, wie er das ausgelegt hat. Ich möchte darauf auch nicht eingehen. Vielleicht werde ich mal mir die Zeit nehmen und diese Predigt mal aufarbeiten, und dann werden wir vielleicht darüber sprechen können. Aber mich hat das sehr, sehr gesegnet. Ich habe diesen Vers auch nicht so gründlich durchdacht. Ich sage ja, jeder Vers beinhaltet eine Goldmine. Wir sollten da wirklich uns dran machen und in jedem Vers seinen Schlüssel. Ich möchte euch einen Schlüssel weitergeben, den mir persönlich der Herr gegeben hat. In seiner Gnade, weil ich Hilfe nötig hatte. Und weil wir alle Hilfe nötig haben, müssen wir auf einen Schlüssel Acht haben. Es gibt einen Schlüssel bei dem Studium der ganzen Schrift. Alles, was wir studieren, muss uns zu Christus führen. Das haben wir sehr oft gesagt, das haben wir sehr oft wiederholt. Und selbst die Gemeinde sagt, das führt uns zu Christus. Aber ich möchte euch ganz bewusst einmal heute sagen, alles, was wir studieren, jeder Vers, den ihr lest, bezieht das auf Christus. Schaut diesen Vers euch an, als würdet ihr darin Christus suchen. Nicht etwas anderes. Sucht nicht nach Gehorsam. Sucht nicht nach Wissen, damit ihr das erfüllen könnt. Sucht nicht danach. Ich bitte euch, Geschwister. Ich flehe euch an. Weil hier ist der Schlüssel. Hier ist der Schlüssel zu dem Ganzen. Sucht Christus. Sucht das Leben, das er hat. Er kann es euch schenken. Er hat es euch geschenkt. Er hat es uns allen geschenkt. Deswegen suchen wir nach seinem Leben. Und deswegen hier auch, wenn wir uns dran setzen und ein besseres Verständnis von dem Evangelium haben möchten, der Herr offenbart es uns. Und deswegen sagt er hier in Vers 4, wer Sünde tut, der tut auch das Unrecht. Nun, es ist interessant, so berichtet dieser Bruder Wenden weiter. Er sagt, mir hat niemand gesagt, dass Sünde nicht das ist, was ich tue, sondern Sünde ist ein Zustand, den der Mensch von Geburt an hat. Und das dämmerte ihm auf einmal, wo er diesen Nicht-Adventisten hörte, wie er über das Evangelium sprach. Und plötzlich verstand er diesen Vers, und ich habe daraus einen Segen empfangen, wie er das erklärt hat. Er sagt, Sünde, so wie es die Bibel die ganze Zeit darlegt, an anderer Stelle in Römer lesen wir, oder in 1. Korinther, bin mir nicht sicher, wo es heißt, alles, was nicht aus dem Glauben kommt, ist Sünde. Alles, was nicht aus dem Glauben kommt, ist Sünde. Das bedeutet, wenn du nicht glaubst, dann bist du in Sünde. Demnach ist Unglaube Sünde. Stimmt ihr mit mir überein? Unglaube ist Sünde. Das ist klar. Alles, was wir tun, kommt aus Unglauben. Alles, was wir tun, demnach ist die Wurzel von allem Übel Unglaube. Das war die Wurzel allen Übels im Garten Eden, als Eva plötzlich nicht mehr glaubte. Denn Gott sagte, iss von dem Baum nicht, ich meine es nur gut mit dir. Und Eva dachte, ob das wohl wahr ist. Sie glaubte es plötzlich nicht mehr. Unglaube war die Wurzel. Und das Resultat ist so, wie wir das sehen. Nun, wenn wir diesen Vers so betrachten, schau dann noch einmal diesen Vers euch so an. Wer Sünde tut, was ist also demnach Sünde? Unglaube. Und Unglaube führt zu Trennung von Gott, zu einem Leben, beziehungsweise zum Tod, zu Trennung von Gott. Trennung von Gott, wenn wir das austauschen, Trennung von Gott bedeutet oder hat zum Resultat Unrecht. Wer getrennt ist von Gott, der tut auch Unrecht. Und Trennung von Gott ist Unrecht oder ist Sünde. Also sehen wir, dass das Grundproblem hier nicht ist, dass das, was wir tun. Das muss immer wieder betont werden, denn der Mensch muss begreifen, dass er nichts mit seiner Erlösung zu tun hat. Absolut rein gar nichts. Es ist etwas, was er annimmt. Es ist ein Geschenk, das er annimmt von Gott. Und all diese anderen Dinge, die uns sagen, es ist eine riesige Gefahr in der Christenheit. Eine riesige Gefahr, die ist so wie die Pest. Die ist so schwerwiegend wie AIDS. Wie die schlimmste Krankheit auf der ganzen Welt. Tödlicher als das. Ist der Gedanke, ich muss tun, was Gott mir sagt. Das war Satans Gedanke und das war das, wozu er Adam und Eva verleiten wollte. Und hat auch verleitet. Wisset, und wenn ihr es wisst, dann könnt ihr tun. Und wenn ihr erstmal die Prinzipien begriffen habt, was gut oder schlecht ist, braucht ihr Gott nicht mehr. Dann tut ihr es nämlich. Dann seid ihr weise und ihr seid wie Gott. Das sagt der Eva. Deswegen ist das wie die Pest. Wir sollten das meiden wie die Pest. Ich sage es euch in krassen Worten, aber ich möchte, dass wir das richtig verstehen. Nicht, dass ich schon wieder darauf rumreite und schon wieder sagen möchte, das Wort Gottes ist ein Schatz. Denn es führt uns zu Christus. Aber nie sollte das Wort Gottes zu etwas anderem missbraucht werden, als einzig und allein als Weg zu Christus. Mir gefällt der Titel von dem Buch von Schwester White, der Weg zu Christus, Steps to Christ. Denn das ist, worauf es ankommt. Das ist alles, worauf es ankommt. Und das sind Steine, auf denen wir treten können, Wegmarken, die uns zu Christus führen. Das ist nur ein Buch, das ist nichts anderes. Das ist eine Liste. Von Dingen, von geschichtlichen Tatsachen, von Prophetie, von Verheißungen, von dem Leben Jesu. All das ist darin enthalten. Wozu? Damit wir glauben. Aber nicht nur glauben, sondern damit wir glauben, dass Christus der Sohn Gottes ist. Und damit wir durch den Glauben an ihn ewiges Leben haben. Das ist der Punkt. Das ist der ganze Punkt in der ganzen Schrift. Die Schrift führt uns zu Christus. In Christus, sagt Paulus, seid ihr vollkommen. Also geht zu Christus. Versucht nicht etwas zu tun. Versucht nicht einen Teil von dem Werk Jesu zu übernehmen. Und sagt, oh, ich muss noch das tun, oh, ich muss das erledigen. Oder viele Menschen sagen, ich muss mein Leben zuerst in Ordnung bringen, bevor ich zu Christus komme. Ich muss so viele Dinge noch erledigen. Ich spüre, ich kann so zu Gott nicht kommen. Dummheit, du musst so zu Christus kommen. Warum? Weil er ist gekommen, um Sünder zu retten. Wenn du versuchst, dich nicht aus deinen Sünden rauszuklettern, wenn du versuchst, aus deinen Sünden rauszuklettern, gehörst du nicht mehr zu den Sündern. Du betrachtest dich nicht mehr als Sünder. Dann hast du nämlich Pech gehabt, denn Christus ist für Sünde gekommen. Und für niemanden sonst. Er ist für Sünde gekommen. Und deswegen schließt die ganze Schrift alle ein. Weil alle haben gesündigt. Jeder, der sich nicht so als Sünder erkennt, sondern meint. Und diese Gefahr kommt zu uns in vielen Variationen. Die Juden hatten ihre Variation. Sie haben gesagt, dass wir wissen müssen, die Wege unserer Väter, wir müssen wissen, was Gott ihnen geboten hat und wir müssen darin wandeln. Das ist der Weg. Du musst dich beschneiden lassen, du musst dies tun, du musst das tun. Und wenn du all das getreulich getan hast und dem gehorsam warst, dann akzeptiert dich der Herr. Mit anderen Worten, ich nehme alles ab, was Christus für mich getan hat, erachte das für null und nichtig und sage, nein, 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 ich tue das. Es ist ein Werk, das mir der Herr anvertraut hat. Ich bin fähig, das zu tun, was Christus getan hat. Der Geist des Antichristen. Nichts anderes. Papsttum. Der Weg des Papsttums, der Weg des Katholizismus war immer ein Weg der Selbstgerechtigkeit, ein Weg der Selbsterlösung. In welcher Form es auch immer zu uns kommt, zu uns Christen, müssen wir es ablehnen, denn Gerechtigkeit ist nur in Christus zu finden. Und ein anderer mag sagen, gut, ja, das gestehe ich an, Gerechtigkeit ist in Christus. Aber jetzt folgt mein Teil. Er hat mir seine Gerechtigkeit geschenkt, hat meine Weste reingemacht. Und jetzt muss ich schauen, dass ich da nicht rausfalle. Wie tue ich das? Na, ich muss alles befolgen, was das Wort sagt. Dummheit! Dummheit, eine Lüge Satans, hat nichts damit zu tun, dass ich etwas tue. Hat immer nur damit zu tun, was Christus tut, gelobt sei der Herr, in alle Ewigkeit, denn kein Name ist unter dem Himmel den Menschen gegeben, als nur ein einziger Name, und das ist Christus, durch den wir sollen selig werden. Sonst niemand. Und je mehr ich darüber nachdenke und auch nach den Vorträgen und nach vielen Gesprächen mit vielen Geschwistern dort, ist uns allen eins immer und immer klarer geworden. Die Antwort ist nur in Christus zu finden. Und zwar die Antwort auf alles. Auf alles, wonach der Mensch sich sehnt, was der Mensch braucht, alles ist in Christus. Christus hat eine Aufgabe. Er hat vom Vater alle Macht bekommen. Zu einem Zweck. Er kam in die Welt, um alles auszumerzen, alles zu vernichten, was nicht Christus ist. Das ist seine Aufgabe. Er muss das ganze Universum erfüllen. Und im ganzen Universum darf es nichts anderes mehr geben am Ende als Christus und sein Leben. Sonst nichts. Die Engel wissen nichts anderes. Paulus wusste nichts anderes als Jesus Christus, den Gekreuzigten. Und die Christen heute, die sollten nicht irgendetwas anderes suchen als Christus allein. Denn wenn wir, ich wundere mich manchmal, wenn ich die Schriften von Schwester White lese, es ist so interessant. Es gibt viele Passagen, die von Gehorsam sprechen, keine Frage. Ich persönlich habe meine Meinung, was sie da meint, aber ich möchte mit niemandem darüber diskutieren oder streiten. Aber eine andere Seite sehe ich in den Schriften von Schwester White, die so interessant ist für mich, dass sie ständig betont, dass die Engel nichts anderes zu tun haben, als den Heiland zu verherrlichen. Sie setzen ihr Vertrauen nie auf sich, sondern setzen ihr Vertrauen auf den Herrn. Der Christ muss sein Vertrauen auf den Herrn setzen. Und sie spricht das immer wieder, immer wieder. Und die Erhöhung von Christus, Christus unser Mittelpunkt, Christus muss erhöht werden, damit er alle zu sich ziehen kann. Ich finde diese Betonung in ihren Schriften und ich finde es faszinierend, dass so viele Christen das einfach überlesen. Sehr viele überlesen das und sie bauen auf ihre eigene Kraft, auf ihre Kraft, auf das, was sie tun. Und es gibt, wie ich sagte, es gibt diese schleichende Gefahr in vielen Variationen. Selbst diejenigen, die unter uns vielleicht bekennen, dass sie an Gerechtigkeit durch Glauben sich halten und ihr Leben danach ausrichten. Dennoch kommt diese Gefahr zu jedem Einzelnen von uns, auch zu mir, dass ich versuche, etwas zu tun, dass ich unachtsam bin und versuche, irgendeinen Teil der Lösung für mich auszuarbeiten. Es ist interessant, dass in Apostelgeschichte, deswegen, wenn wir hier lesen in Römer, wie wir gelesen haben, wo es in Römer heißt, dass durch den Gehorsam des einen die vielen zu Gerechten geworden sind. Wenn dieser Gehorsam also von Christus herkommt, und Christus gehorsam ist, können wir sehen. Ich meine, ich könnte die Frage an euch stellen, aber ich denke, die Antwort wäre eindeutig. Lass mich die mal euch stellen. Wenn Christus gehorsam war, so wie es die Schrift sagt, dieser eine gehorsam war und wir dadurch gerecht geworden sind, hat es dann irgendetwas mit unserem Gehorsam zu tun? Absolut gar nichts. Was ist also dann das Kriterium oder die Forderung an uns? Christus, wir brauchen das Leben Christi, denn dieses Leben ist Gehorsam. Wir brauchen Gehorsam brauchst du Gehorsam in deinem Leben? Dann lass es zu, dass Christus in dir lebt. Lass es zu, dass er in dir lebt und gehorsam sein kann. Hier geht es um das Leben Jesu. Das ganze Universum muss erfüllt werden mit dem Leben Jesu. Und hier ist ein einziger Fleck, wo das Leben Jesu, wir sind die einzigen Geschöpfe hier auf der Erde, und die gefallenen Engel mit uns, denn sie sind auf der Erde. Das ist ihr Herrschaftsgebiet. Hier ist ein Territorium in Gottes Reich, wo das Leben Gottes keinen Einfluss hat auf viele, viele seiner Geschöpfe. Sondern diese Geschöpfe leben aus sich selbst. Zumindest meinen sie das, das tun sie nicht. Denn die Energie kommt dennoch von Gott. Und sie werden sterben, wenn sie kein geistliches Leben empfangen von dem Herrn. Aber hier ist ein Territorium, und das ist interessant, wenn wir Hiob anschauen. Ich möchte nicht, wie gesagt, zu viel sagen, aber einige Edelsteine sind noch da. Möchte ich doch noch erwähnen. Das war der Weg Satans. Satan wollte ein Reich aufbauen. Er hatte eine Theorie. Er hatte eine Idee. Er wollte eine Welt schaffen, ohne die Gesetze eines Dritten. Ohne die Gesetze eines anderen, der ihm sagt, wie er zu leben hat. Er wollte alleinbestimmend sein, autonom, auf sich allein gestellt. Und er hat gesagt, ich werde euch dorthin führen, er hat zu den Engeln gesagt. Ich werde euch dorthin führen, dass ihr Gott nicht mehr braucht. Ich werde euch beweisen, dass Leben ohne Gott möglich ist. Wie? Guckt euch doch an. Seid ihr nicht weise? Seid ihr nicht schön? Oh, schaut euch doch mal an. Guckt doch mal, was für eine Logik ihr besitzt. Was wisst ihr alles, wie herrlich euer Wissen ist. Und das hat ihn dazu geführt, dass er einen Weg erfinden wollte, auf dem Gott nicht mehr benötigt wird. Und wisst ihr, was Gott gesagt hat? In Ordnung, Satan. Ich gebe dir die Möglichkeit. Ich gebe dir Gelegenheit. Und weißt du was? Ich gebe dir alles, was du nötig hast. Alles. Ich gebe dir Geld. Ich überlasse dir alles Geld. Die ganze Gewalt auf dieser Erde. Und hier kannst du mal dein kleines Universum schaffen. Dein kleines Reich. Und jeder kann drauf gucken. Und jeder kann sehen, was für ein Prinzip du hast. Und jeder kann frei entscheiden. Mögt ihr das? Dann geht zu Lucifer. Jeder ist frei. Aber wollt ihr das tun, was ich, oder wollt ihr das glauben, was ich euch zu geben habe? Wollt ihr das Leben haben, das ich euch zu geben habe? Dann kommt auf meine Seite. Entscheidet euch für mich. Und deswegen hat er Lucifer die Möglichkeit gegeben. Und er hat ihm alles in die Hände gegeben. Deswegen, als Christus auf der Erde war, sagte, siehst du das? Es gehört alles mir. Alles. Ich habe alle Gewalt. Ich habe die klügsten Männer auf der Erde. Ich habe die weisesten Engel hier. Sie sind ausgebildet in allem. In Regierung, was die Kunst der Regierung angeht. Da weiß ich Bescheid. Ich leite diese ganze Erde hier. Ich habe alles. Ich habe das Geld. Willst du Geld haben? Ich habe alles. Und ich möchte nicht zu weit gehen, denn es ist ein Thema, das mich bewegt in meinem Herzen so sehr. Wie ich sagte, Gott hat Satan erlaubt, dass er hier sein Reich aufbaut. Und selbst damals, als es um Hiob ging, das war Satans Anschuldigung. Er sagte, ja, weißt du, warum Hiob Gutes tut? Und warum er ein guter Mensch ist? Weil er ganz einfach auf meinen Prinzipien lebt. Er hat alles. Er hat den Schutz. Er hat alles, was er braucht. Und deswegen geht es ihm gut. Deswegen muss jeder Mensch schauen, dass er alles, dass er weise wird, dass er alles für sich beansprucht, dass er alles annimmt, alles Geld sich anhäuft. Das ist Satans Prinzip. Und dann ist er ein guter Mensch. Und deswegen hat er gesagt, ja, probier's doch mal, nimm ihm alles weg. Nimm ihm mal mein Prinzip weg und du wirst sehen, dass er aufgeben wird. Weil mein Prinzip ist gut. Aber nimm mal deine Hand weg, damit ich ihn schlagen kann. Dann wirst du sehen, dann beweise ich dir, dass er böse wird. Und Gott wusste es und er sagte, okay. Und jetzt kommt Gottes Reich. Gottes Reich besteht aus nichts Materiellem. Gar nichts. Gottes Reich besteht aus Liebe. Liebe ist etwas Unfassbares. Liebe ist nicht etwas, was ich tue. Liebe ist ein Prinzip. Schwester Weiß sagt das übrigens. Sie sagt, Liebe ist ein Prinzip. Liebe ist nicht ein Gefühl. Liebe ist ein Prinzip. Gefühl wäre etwas, was ich tue, was ich hervorbringe. Etwas, was ich produziere, was mein Körper produziert oder was mein Kopf produziert oder was mein Geist produziert. Hat damit nichts zu tun. Liebe ist ein Prinzip, sagt Schwester Weiß. Es ist ein bleibendes Prinzip und dieses Prinzip ist nur im Leben Gottes zu finden. Gut. Das ist das Prinzip, der Regierung Gottes Liebe. Er hat es erlaubt, dass Satan Hiob alles wegnimmt. Er hat nichts mehr gehabt. Gar nichts. Seine Frau hat ihn verlassen. Er hatte Krankheiten noch und nöcher. Er lag im Staub, im elendsten Zustand, aber er hatte eins. Er hatte die Liebe Gottes im Herzen. Und er hatte sein Reich im Herzen. Und er hat nicht aufgegeben. Bis zum Schluss nicht. Und dann, nachdem Gott bewiesen hat, dass sein Prinzip das wahre Prinzip ist. Denn eins musste klar werden. Satan wollte ein System aufrichten, und das war ursprünglich seine Idee. Er wollte ein Prinzip aufrichten, eine Welt, in der die Engel glücklich sein können, ohne Gott. Und er hat gesagt, ich beweise es euch. Und er hat zu den Engeln gesagt, ich befreie euch, ich werde euch Leben bringen. Und dieses Leben, das ist ein ganz anderes Leben, das hat nichts mehr zu tun mit den Geboten Gottes. Denn er gibt uns nur noch Gebote, Gebote, Gebote. Ihr sollt das tun, das tun, das tun. Und das nicht tun. Und mir glauben und dies und jenes. Und dann ist Christus über sie gesetzt worden und sie haben gesagt, wir wollen Christus nicht. Was ist das für ein Christus? Was interessiert uns der Sohn Gottes? Völlig unwichtig. Wir sind auf uns allein gestellt und wir sind gut. Gott hat uns gut gemacht. Selbst das hat Luzifer vergessen, dass Gott ihn geschaffen hat. Dass er alles Gute, was er besaß, von Gott kam. Und er dachte, er kann das eine Welt aufrichten, in der die Engel glücklich sein können ohne Gott. Und das versucht er zu beweisen. Und er gibt den Menschen alles. Und die Menschen besitzen alles. Nur eins besitzen sie nicht. Sie besitzen kein Glück. Keine Fröhlichkeit. Keine Liebe. Das alles haben sie nicht. Keine Ruhe in ihren Herzen. Das haben sie alles nicht. Obwohl sie alles besitzen auf der Erde. Manche sind so reich, dass sie alles sich kaufen können, was es gibt auf der Welt. Es gibt nichts, was sie sich nicht kaufen können. Die größten Maschinen, die Inseln sogar, ganze Inseln. Dörfer kaufen sich manche. Also sie sind nicht, eins haben sie nicht, sie haben keinen Frieden. Die meisten, wenn man sich anschaut, die meisten Menschen auf der Welt, die wirklich reich sind, viele von ihnen haben mit Drogen zu tun. Viele sterben an Drogen, an Alkohol. Ihr Leben ist nutzlos. Sie haben zwar alles sich angehäuft, Satans Prinzip, sie haben alles. Alles, was die Welt zu bieten hat. Wissen, manche strotzen vor Wissen, vor Bildung. Aber eins haben sie nicht. Sie haben nicht den Frieden. Und sie gehen ein. Sie gehen kaputt. Und das muss Gott beweisen. Es gibt ich habe einige sehr, sehr diesbezüglich sehr wichtige Gedanken, die ich irgendwann mal, wenn ich dazu wieder komme und wenn sich alles wieder eingerenkt hat und wieder seinen gewohnten Rhythmus aufgenommen hat, werde ich das mal vielleicht sogar für nächsten Sabbat ein Thema vorbereiten, dass wir uns das betrachten können, was das Buch Daniel angeht. Ich habe einige Gedanken von Bruder David gehört, die mich sehr bewegt haben. Wir waren auf dem Weg zum Flughafen, als wir wieder zurückgekommen waren. Einen Tag davor, da haben wir Bruder Ken zum Flughafen gefahren, aber er hat mir einige Gedanken gesagt über das Buch Daniel und ich war verblüfft, denn ich habe Prophetie noch nie so gesehen. Ich wusste nicht, dass Prophetie eigentlich auf Christus hinweist. Jede Prophetie weist eigentlich auf Christus hin. Und jede Prophetie ist nicht nur einfach eine Vorhersage von Ereignissen oder eine Vorausschau auf die kommenden Ereignisse. Das ist ein kleiner Teil von Prophetie. Prophetie ist die Enthüllung von Christus. Ist die Offenbarung von Christus. Und das ist auch deswegen, viele sagen, die Offenbarung heißt eigentlich, dies ist die Offenbarung Jesu Christi, das ist die Offenbarung, die Jesus Christus gegeben hat. Über die kommenden Ereignisse und so. Nein, ich denke nicht, dass es das bedeutet. Wenn es heißt, das ist die Offenbarung Jesu Christi, dann glaube ich, dass es um Jesus Christus geht. Die Offenbarung, die Enthüllung von Jesus. Die Enthüllung von Jesus, von all dem, was er ist, seine ganze Existenz. Und das ist die ganze Offenbarung. Und das ist auch Daniel, die ganzen prophetischen Bücher müssen auf Christus hinweisen. Sie müssen. Und als er mir das so erklärt hat, die ganze Prophetie, Daniel 2, 7, 8 und 9, im Lichte von Christus als Mittelpunkt. Ich dachte, das war eine herrliche Zeit und ich habe das so sehr genossen. Und wie ich sagte, ich hoffe, dass mir der Herr, ich hoffe, dass ich diese Weisheit vom Herrn auch annehme, damit ich das an euch weitergeben kann oder er das euch offenbaren kann. Weil das so wundervoll erklärt, was unser einziges Bedürfnis ist, dass wir den Herrn erkennen und dass wir in ihm vollkommen sind. Das ist das ganze Ziel. Das ganze Ziel der Bibel. Uns klar zu machen, ihr seid im Herrn vollkommen. Ihr müsst nur in ihm bleiben und er in euch. Das ist alles. Das ist alles. Viele haben so viel, und ich habe Sympathie mit ihnen. Ich kann mit ihnen mitfühlen bis zu einem gewissen Grad, mit solchen, die skeptisch sind, die sehr viel mit der charismatischen Bewegung zu tun hatten und so weiter. Aber ich möchte euch sagen, dass, soweit ich das beobachtet habe, ich habe einen Vortrag gesehen von, nicht ganz, ich bin dabei, ihn zu schauen, aber einige Teile davon von Walter Veit. Veit spricht von der charismatischen Kirche und er zeigt dort auch Videos, wie die charismatische Bewegung ist und was sie da alles in den Gottesdiensten tun und so weiter. Und er zeigt auch diesen großen Benny Hinn, dieser Inder, der also diese Massen begeistert, die großen Massen begeistert. Und es gibt auch einen großen aus Deutschland, einen den Namen weiß ich nicht mehr, aber aus Deutschland, der in Afrika zu Millionen spricht. Er begnügt sich nicht mit irgendwelchen 100.000 Leuten. Er spricht gleichzeitig zu Millionen. Solche Bewegungen sind dort. Und er geht hinaus und pustet sie an und sie fallen um. Und es ist ein Gelächter zu hören und er lacht sie an wie ein satanisches Lachen. Und alle müssen mitlachen und alle lachen mit. Und er lacht über sie und dann schubst er sie zu Boden und die fallen hin. Und dann lacht er über sie, wie sie zittern dort und so richtig ein satanisches Lachen. Und geht umher und erhebt die Hand und alle, überall wo er hingeht, fallen sie um. Und so weiter. Und was ich gesehen habe, ist, diese ganze Befürchtung im Adventismus, was da entsteht, Glaube, Glaube allein. Und sie haben so eine Angst davor, die ist nicht berechtigt. Solche Leute kennen die charismatische Bewegung nicht. Die haben die noch nie gesehen. Denn diese Leute, sie akzeptieren zwar Kraft, aber sie akzeptieren nicht das Leben. Sie nehmen nicht das Leben. Denn hätten sie das Leben Jesu, dann würden sie sich benehmen wie Jesus. Denn Jesus benimmt sich immer ganz natürlich. Weil es ist sein Leben. Er lebt sein Leben natürlich aus. Aber sie wollen kein Leben. Sie interessiert Gott nicht. Gott ist völlig uninteressant. Was sie wollen, ist Kraft. Kraft von Gott. Und das zeigen sie. Für sie ist es eine Erweisung des Geistes und der Kraft. Wenn jemand angepustet wird und er fällt zu Boden, das ist der Geist. Das ist ein Beweis, dass er in Christus ist. Und deswegen ist dieses ganze Gerede, oh Glaube, Glaube allein, und das sei gefährlich, ist nicht richtig. Ist absolut nicht richtig, denn Glaube allein ist das, was die Bibel sagt. Sollen wir uns davor hüten, was die Bibel sagt? Neulich habe ich einen Kommentar gelesen von Luther, der Bruder Kai hat es mir gegeben und ich wünschte, ich hätte es, weil ich habe das. Ich weiß nicht, was ich damit gemacht habe, ich habe es nicht mehr. Und ich habe es gesucht auf der Online-Bibel, ich habe es nicht mehr gefunden. Vielleicht kannst du es mir nochmal raussuchen, aber es ist herrlich. Er spricht dort über Römer 3, Vers 28, wo es heißt, dass wir nur durch den Glauben allein selig werden und nicht durch die Werke des Gesetzes. Und es ist ja bekannt, dass Luther das Wort allein hinzugefügt hat. Stand im Grundtext nicht. Es heißt nur, der Glaube durch den Glauben, nicht durch Werke. Der Mensch wird selig durch den Glauben, nicht durch die Werke. Ich meine, selbst diese Formulierung. Und dann Luther erklärt, dass er sehr oft angegriffen wurde, dass er die Bibel gefälscht hätte und dass er sagt, dass er etwas sagt, was die Bibel eigentlich nicht sagt. Und sogar von Adventisten habe ich das gehört. Sogar Adventisten haben zu mir gesagt, das steht doch nicht. Als ob das ein Argument wäre. Ich finde da, manchmal bleibt einem der Atem stehen, wenn manche wirklich Argumente aufbringen, die eigentlich bekennen, zu glauben, aber gut. Der Punkt ist, Luther erklärt dort, und er sagt, dieses Wort allein muss dort stehen. Es ist eine unbedingte Notwendigkeit, sagt er. Paulus zwingt den Leser dazu, dass er das annimmt, dass er das versteht. Seine Formulierungen zwingen einen dazu, dass wir begreifen, dass nur durch den Glauben, denn was heißt es für euch durch den Glauben und nicht durch die Werke des Gesetzes? Was heißt es für euch? Na, durch den Glauben allein, nichts anderes. Allein durch den Glauben. Was gibt es sonst noch? Es gibt nur diese zwei. Gibt es sonst noch irgendeinen Weg zur Erlösung? Ich kenne keinen anderen Weg. Es gibt entweder durch den Glauben oder durch die eigenen Werke. Was anderes gibt es nicht. Es gibt keine andere Möglichkeit. Wenn doch, bin ich gerne bereit, mir die Möglichkeit anzuhören. Und deswegen schlussfolgert er und er sagt, allein, und er sagt, selbst wenn ich dafür auf den Scheiterhaufen gebracht werde, ich lasse das Wort drin und ich nehme es niemals raus. Und ich lege meinen Kopf auf den Holzblock dafür. Weil das muss da drin stehen, das muss unbedingt dort drin stehen. Es kann nicht weggedacht werden. Und es hat mich so bereichert. Ich habe so einen Segen daraus gewonnen, weil das eigentlich das Ganze ist, was die Schrift sagen möchte. Durch den Glauben allein, das ist alles, was der Mensch zu tun hat. Durch den Glauben anzunehmen, was der Herr perfekt gelöst hat. Er hat etwas getan. Und das hat jetzt viele Konsequenzen. Manchmal einige Konsequenzen, die wir noch überhaupt nicht bedacht haben. Und ich hoffe, dass wir darauf in den kommenden Sabbaten oder wann auch immer darauf eingehen können und das näher studieren können. Denn es gibt viele Facetten, die ich persönlich noch überhaupt nicht bedacht habe. Und die sind so herrlich, denn die offenbaren so richtig, was eigentlich, dass das so richtig ist, was wir glauben. Dass das so richtig ist, was wir angenommen haben als Wahrheit. Diese Art von Gerechtigkeit durch Glauben. Und ja, das ist eigentlich so diese, in kurzen Zügen, die Impression, die ich gewonnen habe, wie wichtig es ist. Das Thema des Camp Meetings da drüben war Lift Him Up, das bedeutet erhöht ihn. Und es ging um Christus, erhöht Christus. Und das hat jeder Sprecher, es waren ungefähr über zehn Sprecher dort. Und jeder Sprecher hat das versucht zu tun, den Herrn zu erhöhen. Ich war einer der Hauptsprecher, es war noch ein Bruder aus Pennsylvania, aus Amerika, Bruder Ken Conklin. Er war auch der andere Hauptsprecher. Wir zu zweit haben drei Botschaften gehabt. Er drei, ich drei. Bruder David hat zwei Botschaften gehabt. Bruder Howard hat zwei Botschaften. Und dann gab es Einzelne, die auch gesprochen haben. Und alle haben versucht, Christus zu erhöhen. Und es waren, ich möchte euch sagen, es war wundervoll. Wir waren eine Familie. Es gab viele Debatten. Hier und da, immer wieder. Aber niemand hat vergessen, dass wir eine Familie sind. Und wenn sie, ich habe gemerkt, es ist ein interessantes Volk, wenn sie debattieren, wenn sie sind nie eingeschnappt oder beleidigt oder so, obwohl es manchmal sehr heiß hergeht, aber worum es ihnen geht, ist näher zu Christus zu kommen. Das ist ihre einzige Leidenschaft. Natürlich nicht alle, es gibt hier und da Leute, die, so wie Paulus sagt, die den Glauben nicht wertschätzen oder nichts am Hut haben mit Glauben und die einfach nur einen Weg der Selbsterlösung suchen. Aber diejenigen, die wirklich aufrichtig dort sind, die haben sich rauskristallisiert innerhalb von vielen, vielen Jahren, fast schon Jahrzehnten, die jetzt dort sind als Gruppe und die dort anbeten. Es waren auch einige aus der Gemeinde da, die ihre Bedenken geäußert haben, weil der Vater von David, den sie alle Daddy nennen, er ist schon über 80, aber er hat eine sehr, sehr interessante Predigt gegeben über Babylon, was Babylon bedeutet. Und er ist zurückgegangen bis zur Zeit Nimrods und hat es schön aufgebaut und aufgezeigt, was das Prinzip Babylons ist, und mit der katholischen Kirche und dem Papsttum und so weiter. War hochinteressant. Also er ist damals zu seiner Zeit war er ein großer Prediger. Und obwohl er so und so viel, er kann nicht mehr gut gehen, aber er hat eine Stimme, die bis in die hintersten Reihen gehört werden konnte. Also es war schon herrlich, so die verschiedenen Sprecher auch zu hören und die verschiedenen Meinungen auch in persönlichen Gesprächen zu hören. Es bereichert einen total. Und deswegen sage ich, es gibt viele, ich hab diesen Geist in Deutschland sehr stark gesehen. Da gibt es viele, viele Geschwister. Ich weiß nicht, ob es abhängig ist von der Kultur hier oder ich weiß, dass es auch in Amerika diesen Geist gibt, sehr stark. Aber es gibt Leute, die sagen, mir reicht das, was ich weiß. Das, was ich weiß, ist gut. Und das ist das Nonplusultra. Und das ist das, was ich will und das ist das, was ich habe. Mehr will ich nicht. Und wenn Hefte kommen oder irgendetwas kommt von einem anderen, die nehme ich grundsätzlich nicht an. Dieser Geist ist ein schrecklicher Geist, weil hier versperrt man sich total den Weg und man macht sich zum Allweisen. Und man setzt sich zum König und sagt, ja, nicht ich muss belehrt werden, sondern jeder, der was wissen will, der muss zu mir kommen. Und deswegen, ich höre mir alles an, sogar Walter Veit, mit dem ich über die Trinität überhaupt nicht übereins bin, aber er hat sehr gute Dinge. Dieser Bruder Maurice Wenden, er ist ein Adventist, aber ich stimme mit dem meisten, was er sagt, überein. Außer ein paar Kleinigkeiten. Er erwähnt, dass Christus aus eigener Kraft hier auf der Erde hätte Dinge tun können. Also es gibt immer Dinge, womit ich nicht übereinstimme und Dinge, die ich mit offenem Herzen annehme, weil ich weiß, es ist Wahrheit. Weil ich an einer einzigen Sache interessiert bin und das ist Wahrheit. Das ist das Leben Jesu. Was anderes interessiert mich nicht. Und wenn alles, was mich dorthin bringt, dass ich das Leben Jesu besser verstehe oder besser annehmen kann, das will ich. Das will ich haben. Und selbst wenn es von irgendeinem heruntergekommenen Zigeuner aus Rumänien kommt, ist mir vollkommen egal, woher das kommt. Und deswegen finde ich das sehr tragisch, dass manche Geschwister sich zuschließen. Und diesen Geist habe ich dort drüben nicht unbedingt gefunden. Ich weiß, dass es dort auch solche Geschwister gibt im Adventismus, aber es waren alle bereit. Jeder ist bereit, alles zu lesen. Hast du das Buch gelesen? Hast du das Buch gelesen? Dort geht es nicht darum, ist er Adventist? Sehr oft kommt die Frage, ist er Adventist? So wie wir einmal eingeladen wurden und in Rumänien hat man gefragt, sind sie denn erlaubt von der Generalkonferenz beglaubigt und empfohlen, die Sprecher? Für sie war das vollkommen egal, ob sie die rettende Botschaft haben. Wenn die Generalkonferenz sagt, diese rettende Botschaft sollst du nicht hören, höre ich sie nicht. Warum? Die Generalkonferenz ist mein Gott. Ich höre auf die Generalkonferenz. Ich habe einen Hirten und dieser Hirte ist mein Präsident dort oben, der da sitzt, in der Generalkonferenz. Und das ist das große Problem. Und ihnen ist vieles entgangen. Sie hätten die Wahrheit in klaren Zügen hören können. Aber sie haben es nicht. Warum? Weil die Generalkonferenz irgendetwas gesagt hat über uns. Das gleiche war in Moldawien, wo es viele russisch sprechende Geschwister gibt. Haben sie uns in einen Keller geführt und haben uns ausgequetscht, woher wir sind und was uns einfällt, Bücher zu verteilen. Und sie haben jeden gewarnt. Und das sind diese Prediger, von denen Jesus spricht. Wehe euch Schriftgelehrten und Pharisäern, die ihr nicht zum Himmelreich eingehen wollt, aber versperrt die Tür, dass keiner eingehen kann. Das ist das große Problem. Ich habe überhaupt kein Problem damit, Dinge zu lesen oder mir anzuhören, Predigten anzuhören. Ich lese alles. Neulich habe ich von einer Schwester einige Sachen bekommen über den Namen Jesu. Und aus Österreich habe ich von diesen urchristlichen Geschwistern habe ich was bekommen über viele verschiedene Dinge, dass wir kein Fleisch essen sollen und solche Dinge und sind sehr radikal darin und ich habe es mir durchgelesen. Ich habe überhaupt kein Problem damit. Und alles, was gut ist, das nehme ich an. Das ist meins und das gebe ich nicht mehr her. Ich wünsche, dass dieser Geist und ich wünsche mir auch, dass die Geschwister alles anhören, was von mir kommt, was von Erwin Zor kommt und sich das durchlesen und letztendlich geht es darum, ist unsere Entscheidung, was wir glauben, was wir nicht glauben. Und wir können einander helfen, dass wir auf dem Weg ein besseres Verständnis bekommen, was das Leben Jesu angeht. Nur tragisch ist es, wenn wir sagen, so, hier mache ich jetzt zu, ich habe diese Richtung abgeschlossen, von der kommt nichts mehr Gutes und ich gehe nur noch zu der Quelle und von der Quelle hole ich mir dann alles. Weil woher weiß ich, ob dieser Mensch, diese Quelle, die ich dort angebe, ob die richtig ist? Genauso ein Mensch wie ich. Deswegen, ich höre mir alles an, weil ich weiß, dass viele Menschen vom Herrn geleitet sind und der Herr durch sie wundervolle Dinge offenbaren kann. Aber das ist so im Grunde das, was ich euch heute Morgen sagen möchte, dass in allem sollen wir das Leben Jesu suchen. Nichts anderes. Gar nichts anderes. Absolut nichts anderes. Und ich bin so froh, dass ich einer derer sein kann, die dieses Werk durch die der Herr dieses Werk fortführen kann. Dass ich stehen kann vor Menschen und sagen darf, durch seine Gnade, der Glaube allein, wie sehr ich mich freue, dass ich diese Botschaft geben darf. Weil es ist Wahrheit, es hat mein Leben verändert, es hat mir ein neues Leben geschenkt und wir alle können ein Teil davon sein. Wir alle dürfen diese Botschaft hinausposaunen. Das ist ein Privileg, ein Vorrecht, das wir besitzen, den Menschen sagen zu dürfen, der Glaube allein. Glaube nur. Übergib alles, was du hast, dem Herrn und kümmere dich um gar nichts mehr. Das ist eine ehrliche Botschaft. Und das ist die einzig befreiende Botschaft. Deswegen bin ich so froh, dass diese Botschaft hier in dieser kleinen Runde unter uns leuchten kann und die Herzen derer erfüllen kann, die bereit sind, dieses herrliche Licht anzunehmen. Und wie ich sagte, Christus muss wachsen, wir müssen abnehmen. Aber das muss in einer Art und Weise geschehen, bis Christus so weit herangewachsen ist, dass er alles erfüllt, alles in allem. Deswegen sagt die Schrift, hier gibt es wieder, wie das objektiv gesehen, seit Golgatha, gibt es in Christus und auch in Realität, auch in der subjektiven Betrachtung, in Christus gibt es nichts anderes als Christus, das ist uns klar. Denn die Schrift sagt, in Christus existiert keine Finsternis, denn in ihm ist das Licht und keine Finsternis ist in ihm, sagt die Schrift. Was ist Finsternis? Finsternis ist alles, was wir sind, nicht? Alles, was wir sind, alles, was wir versuchen, alles, was wir tun, ist Finsternis. Deswegen musste Christus so oft zu den Leuten sagen, obwohl sie alles versucht haben, sie haben nach dem Gesetz gelebt und Christus offenbart ihnen, ihr habt den Satan zum Vater. Ihr habt Satan zum Vater, ganz einfach. Und nach seinen Gelüsten wollt ihr tun. Nach seinen Werken tut ihr. Mit anderen Worten, der dort wirkt. Das ist das Prinzip Satans, was ihr dort tut. Und er musste es ihnen immer und immer wieder offenbaren. Was haben die Juden denn Falsches getan? Heute gibt es so eine Vorliebe für Juden. Heute gibt es viele, die so sehr, naja, eine Schwester hat mir diese Schrift, die mir diese Schwester geschickt hat, dort habe ich etwas gelesen, was ich noch nie gelesen habe. Sie sagt, dass die Nachkommen, ich glaube Seths, die Nachkommen Seths, nicht damals beim Turmbau zu Babel, da wurden die Sprachen verwirrt. Und sie behauptet, dass die Sprache von Seth und seinen Nachkommen, Sem, okay, von Sem nicht verwirrt wurde. Und aus ihm ist ja die hebräische Sprache dann gekommen. Und das ist also die Sprache, die Sem direkt aus dem Paradies mitgenommen hat. Und das werden wir auch sprechen dann später. Hebräisch. Hebräisch. Hebräisch ist die Sprache des Himmels. Als ich das gelesen habe, ich habe gedacht, wie blind muss ein Mensch werden, dass er so viel Dunkelheit auf einen Haufen sammelt. Ich habe sowas noch nie, so eine Dummheit noch nie gehört. Und ich habe mir gedacht, wenn die Finsternis so groß ist, wie groß ist dann die Finsternis? Wenn schon das Licht in den Menschen, die Weisheit, die Menschen für Licht erachten, so dunkel ist und so schrecklich ist. Sie behauptet also, dass die himmlische Sprache die hebräische Sprache ist. Und folglich, ist ja klar, was musst du tun, um dich auszukennen, dann im Himmel, um dich verständigen zu können? Und du musst Hebräisch lernen, ganz einfach. Du musst Hebräisch lernen, nichts anderes. Und du musst Gott beim richtigen Namen nennen. Oh, und wehe, wenn du es nicht tust. Wehe, wenn du ihn mit diesem Zeus und mit diesem, es gibt einen Bruder in dem Forum, in Davids Forum, der immer wieder reinkommt und sagt, er hat immer nur eine Botschaft. Eine einzige Botschaft. Er kommt rein und in jedes Thema, wo Gespräche sind, fügt er einen kleinen Satz hinzu. Ein oder zwei Sätze. Wusstet ihr, dass Jesus aus dem Lateinischen kommt und die Endsilbe Sus bedeutet Schwein. Bedeutet Schwein. Und je, er erklärt dann auch das je und Sus, das bedeutet einfach, ist ein Schimpfwort, nichts anderes. Und jedes Mal musste ich hinschreiben, es ist vollkommen egal, was für Namen du sagst. Wenn die Menschen wissen, wen ich meine, habe ich das Ziel erreicht. Und ich habe das sehr oft erwähnt, es gibt eine Schwester, die unten in Gunzenhausen, dort wo wir in die Gemeinde gegangen sind, wo wir gewohnt haben früher, Sie hat mich immer Erik genannt. Erik. Aus irgendeinem Grund, ich weiß nicht warum. Erik. Ich habe ihm gesagt, ja, überhaupt kein Problem gesagt. Jetzt stellt euch vor, ich wäre hingegangen und hätte gesagt, du, das im Lateinischen, das ist ein schlimmer Name, nenn mich bitte nicht so. Lateinisch sind wir Latein? Das ist eine Dummheit. Was, wer weiß, was Erwin bedeutet in, auf Finnisch oder auf irgendetwas. Irgendeine Dummheit. Wen interessiert das? Das ist mein Name, so heiße ich. Vollkommen egal. Und Leute kommen her und sagen, im Lateinischen bedeutet Sus Schwein und solche Dinge. Ich meine, wenn da wirklich fundiert gezeigt werden könnte, schau mal her, das ist das und das ist das. Aber selbst der Gedanke allein, dass Gott von dir fordert, ihn mit einem besonderen Namen anzusprechen, ist eine Dummheit in sich selbst. Stellt euch vor, euer Vater würde sagen, du, nenn mich ja nicht so und so. Nenn mich ja nicht so und so. Diesen Namen sollst du aussprechen und den Namen sollst du gefälligst richtig aussprechen. Ihr würdet euren Vater doch irgendwie komisch finden. Was ist das für ein harter Kerl? Warum geht er mit mir so um? Ich liebe ihn so sehr. Manchmal höre ich Menschen so komische Worte sagen bezüglich Personen, die sie lieben. Blümchen. Warum sagst du Blümchen? Mein Maikäferchen. Es gibt so viele. Jetzt kann jemand kommen und sagen, du, der Maikäfer ist ein Schädling. Was machst du dafür? Man bringt das ganze Thema in ein völlig anderes Licht. Und man verschiebt das Schlachtfeld und beginnt eine Diskussion, die den Menschen nicht zu Gott näher bringt. Denn angenommen, ich sage Jehoe, Joshua, Jeshu und all diese Namen. Macht es nicht zu einem besseren Christen? Seid ehrlich. Was betrügen wir uns selbst? Wie viele sind, die ehrfurchtsvoll den Namen angerufen haben, auch in Israel? Die waren stolze Leute, sie wussten ganz genau, dem musstest du nicht sagen, wie er Jeshua aussprechen soll, ob er Jeshua oder Jeshu aussprechen soll oder was auch immer. Dem musstest du das nicht sagen, er wusste das. Aber guck dir an, was Christus für eine Botschaft an sie hatte. Weh euch Schriftgelehrten und Pharisäern. Ja.
Ich möchte mal sagen, diese Freunde aus Israel, der ruft immer wieder an, nur jetzt auch, aber er hat ja fast gesagt, dass die Juden sagen nicht Gottes Name, was in der Bibel steht, was wir sagen, Yahweh, weil sie sind vier Buchstaben, J-H-W-H. Und die dürfen das nicht sagen, nur dann hat sie gesagt, dann lieber wir sagen Aschem. Aschem bedeutet Gott, auf Hebräisch auch. Aber diese Name, die dürfen nicht ausdrücken.
Ja, also, und der Punkt ist all das, all diese Dinge, die wir tun, weil das Wissen, das wir uns aneignen, das rettet uns nicht. Macht uns auch nicht tüchtig für den Himmel. Das ist nicht das, was uns tüchtig macht für den Himmel. Der uns tüchtig macht, ist Christus, das offenbart die Schrift uns deutlich. Der uns gerecht macht, ist Christus. Der uns tüchtig macht für alle Ewigkeit, ist Christus. Und jedes einzelne Geschöpf, das sich entscheiden sollte im Universum, irgendwann mal in der Ewigkeit gegen Christus zu gehen und ein Leben leben zu wollen auf eigene Faust, der wird sofort sterben. Der wird sterben. Und das ganze Elend würde von Anfang an wieder losgehen. Aber das wird es nicht mehr geben. Es wird nicht mehr geschehen. Deswegen ist es so eine wundervolle Sache, dass wir wissen dürfen, was wir in Christus haben. Und ich habe gestern den David angerufen, um ihm zu sagen, dass wir gut angekommen sind. Und er hat mit mir wieder ein paar Gedanken ausgetauscht und hat ihm gesagt, wir haben darüber gesprochen, wie wir in Christus bleiben, und eine Sache ist wieder deutlich herausgekommen. Das, was uns zu Christus treibt, ist die Erkenntnis unserer völligen Hilflosigkeit. Das ist eine Seite, die uns in die Arme Christi treibt. Die andere Seite ist, und die beiden gehen Hand in Hand, ist seine Liebe. Seine Liebe zieht uns. Nicht nur seine Liebe zieht uns, sondern unsere äußerste Hilflosigkeit. Wenn jemand das nicht erkennt, dass er, egal wie er Gott nennt, es macht ihn zu keinem besseren Menschen, egal was er für Dinge hält oder tut, was er ist oder nicht ist, dass ihm all das nichts nützt vor Gott. Wer das erkennt, der wird aufgeben. Der wird aufgeben zu tun. Denn er weiß, alles was ich tue, resultiert nur noch in Sünde. Er wird alles aufgeben, was er bisher getan hat, wird zu Christus rennen und bei ihm Ströme lebendigen Wassers finden. Kommt her, alle, die ihr durstig seid. trinkt das Wasser des Lebens umsonst. Umsonst. Warum? Weil ich euch liebe. Weil ich euch so sehr lieb habe. Deswegen schenke ich euch. Ich weiß, dass ihr es nicht könnt. Ich verlange es von euch auch nicht. Wie soll er von uns etwas verlangen, was wir nicht können? Das wäre ein harter Gott. Das ist das, was Satan sagt. Er verlangt von euch etwas, was ihr nicht vollbringen könnt. Er ist ein harter Gott. Hört nicht auf ihn. Ich gebe euch bessere Gesetze. Möge der Herr uns Verstand schenken, dass wir erkennen, was wir in Christus haben, was wir in ihm haben, damit wir nie wieder hungern und dürsten. Denn er hat wahres Brot zu essen und er hat wahres Wasser zu trinken. Er sagt es selber. Mein Fleisch ist das wahre Brot, ist wirkliche Speise, sagt er. Und mein Blut ist der wirkliche Trank. Wer zu mir kommt und von meinem Fleisch isst, von meinem Blut isst, das ist die Gemeinschaft mit ihm, nicht? Ist das allesselbe, was er sagt über den Weinstock und die Reben? Was müssen die Reben tun? Sie müssen sich nur festklammern. Sie müssen dort hängen bleiben. Sie dürfen nicht runterfallen. Sie dürfen nicht loslassen, um herumzuwandern auf der Erde und mal vielleicht nach einer anderen Quelle zu suchen. Das dürfen sie nicht. Sie müssen an dem Weinstock hängen. Und alles kommt vom Weinstock aus der Wurzel. Alles kommt aus der Wurzel. Täuscht euch ja nicht. Nichts hat die Rebe, was nicht aus der Wurzel kommt. Nichts. Rein gar nichts. Alles kommt aus der Wurzel. Und das ist Christus. Und das kommt, das ist die tägliche Gemeinschaft mit dem Herrn. Wenn wir jeden Tag in ihm bleiben und er in uns. Wie bleiben wir in ihm? Ja, wenn wir dafür nichts arbeiten können, wenn wir dafür nichts tun können, um an ihm dran zu bleiben, dann muss es allein durch Glauben geschehen, nicht wahr? Also wir bleiben mit ihm verbunden, in ihm und er in uns. Einzig durch den Glauben. Nur durch den Glauben. Durch nichts anderes. Und alles, was uns hilft, Glauben zu üben, das sollen wir tun. Aber nicht, um gerettet zu werden, sondern um uns festzuklammern an dem oder uns halten zu lassen vom Herrn. Denn das ist auch etwas, was der Herr tut. Und wenn er sagt selber, niemand nimmt sie aus meiner Hand. Der Vater hat euch in meine Hände gegeben und niemand nimmt euch aus meiner Hand. Also wer hält uns fest? Wer trägt uns in seinen Händen? Sind wir es, die wir uns mit gestellten Muskeln uns dranhängen und sagen, schau mal, wie gut ich mich festhalten kann. Wer meint zu stehen, der sehe zu, dass er nicht falle. Ist es nicht das, was die Schrift uns sagt und uns rät? Der sehe zu, dass er nicht falle. Wer meint, jetzt bin ich in Christus und ich kann ihn festhalten. Ha, wie gut ich die Gemeinschaft aufrechterhalten kann. Du kannst das nicht. Aber Christus kann es. Das ist die gute Nachricht. Christus kann es. Also schau auf ihn und nimm deine Augen nie von ihm weg. Und ich denke, das ist auch die Lektion, die Gottes Volk lernen muss. Nie wieder die Augen von unserem Heiland zu nehmen. Denn er ist das Alpha und das Omega, der Anfang und das Ende. Missversteht das ja nie. Denn es gibt keinen Buchstaben im griechischen Alphabet, was zwischen Alpha und Omega steht. Alpha ist der erste Buchstabe, Omega ist der letzte Buchstabe. Es gibt keinen Buchstaben dazwischen, der unser Werk ist, den wir halten müssen. Er ist das Alpha und das Omega und alles, was dazwischen ist, ist er auch. Deswegen ist er alles für uns. Und das ist das, was ich hoffe, dass wir heute Morgen frisch in uns aufnehmen und auftanken, dass der Herr alles ist für uns. Der Herr ist alles und er tut alles und er hat alles getan und er wird für alle Ewigkeit alles tun. Das sollen wir im Kopf behalten und nie wieder loslassen. Und dann kommen Menschen und sagen zu uns, bring uns leere Theorien, Philosophien, menschengemachte Lehren und sagen, du, Christus ist nicht genug. Du musst schon etwas tun. Weißt du eigentlich, dass Christus das von dir verlangt? Lies doch sein Wort. Er sagt, tu dies, tu das. Wenn du das nicht tust. Und das sind diese leeren Philosophien. Das sind die Menschenlehren. Und deswegen sagt Paulus, hört nicht auf die. Denn ihr habt die Fülle der Gottheit leibhaftig in Christus. Ihr seid vollkommen in ihm. Und das ist so das, was wir uns heute so richtig als Familie ins Gedächtnis zurückrufen wollen. Dass Christus alles ist für uns. Amen. Amen.